Herr Biermann, wenn man auf Ihr Buch guckt, dann ist es schon mal ein bisschen zum Verzweifeln. Es hat fast 600 Seiten und wenn man dann noch mal auf Ihr Leben guckt, muss es noch mehr zum Verzweifeln gewesen sein, dieses Buch zu schreiben, weil all das, was Sie erlebt haben, was Ihnen begegnet ist, das lässt sich eigentlich gar nicht so zusammenfassen. Vor ein paar Jahren gab es ein Buch, das hat Moritz Rinke geschrieben, das hieß Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel. Diesen Buchtitel gibt es ja jetzt schon. Das ist auch ein Roman mit einer komplett anderen Geschichte. Aber das würde auch gut für Sie passen. Sie sind durch das 20. Jahrhundert gefallen mit Ihrer Familie, Ihrer Familiengeschichte, auch oft angeeckt, würde ich sagen. Aber würden Sie sagen, das passt?
Gefallen bin ich überhaupt nicht.
Gesprungen?
Ja, ich habe mich durchgekämpft. Das ist keine Übertreibung. Denn ich kam ja durch Zufall der Geburt, wie Sie wissen, als Kommunistenkind in der Nazizeit zur Welt. Das war irgendwie nicht sehr günstig. Noch schlimmer als Judenkind, noch ungünstiger. Meine ganze Familie wurde ja ermordet und meine Mutter hat mit mir überlebt. In Hammerbrook, hier in Hamburg, lebten wir und gerieten, wie so viele andere auch, in das größte Feuer, das es jemals hier gegeben hat. Die große Bombennacht, wo immerhin 40.000 Leute krepiert sind, verbrannt oder erstickt. Und ich lebte mit meiner Mutter in der Schwabenstraße 50a. Am Gustavkanal und wir sind da aus diesem Feuer-Inferno rausgekommen. Meine Mutter hat mich wie einen kleinen Rucksack auf den Rücken genommen und ist mit mir durch den Mittelkanal raus aus dem Feuer. Und so blieben wir am Leben. Das heißt, von Anfang an war mein Leben grauenhaft interessant und da meine Mutter ja nun ihren Privatkrieg gegen Adolf Hitler führen musste, schon um meinen Vater zu rächen, wie sie es nannte, hatte sie ja nur eine Waffe. Und das war ich. Sie hatte den Ehrgeiz, mich am Leben zu erhalten, wie jede Mutter. Aber wie nicht jede Mutter wollte sie mich so anschärfen als Waffe, dass ich den Kommunismus aufbaue, dass ich die Menschheit rette, also im Sinne meines ermordeten Vaters. Und diese etwas zu große Aufgabe für ein kleines Menschenkind war von Anfang an meine Lebensmelodie. Und das ist ja auch der Grund, warum ich im Jahre 53, als ich 16 Jahre alt war, nach Osten ging in die DDR und mich wunderte, dass mir so viele Leute entgegenkommen. Das können ja viele Leute gar nicht verstehen und die haben ja auch recht, denn eigentlich ist es doch schöner, in der Demokratie zu leben als in der Diktatur. Aber für mich als Kommunistenkind war es der einzig richtige Weg. Ich musste nach Osten in die DDR und zwar nicht mit Rückfahrkarte, nicht als Revolutionstourist, der nur mal leckt an der Diktatur und dann wieder zurückgeht in die Wohlstandsgesellschaft des Westens. Ich brauchte diese Lektion im Osten, damit ich begreife, damit ich erkenne, dass diese Gesellschaft eben eine brutale, reaktionäre Diktatur war.
Herr Biermann, Sie haben das schon beschrieben, dass Sie eben als Kommunistenkind groß geworden sind mit auch schon einem Erbe. Der Vater, den haben Sie eigentlich ja gar nicht richtig kennengelernt, der als Kommunist, als Werftarbeiter gearbeitet hat. Sie schreiben das in Ihrem Buch, Warte nicht auf bessere Zeiten, das gerade erschienen ist. Das sind Ihre Leute gewesen. Ihre Leute, was waren das für Leute? Das waren Arbeiter, die Kommunisten waren, überzeugte Kommunisten, die konspiriert haben, die sich verstecken mussten. Sie heißen ja auch Karl Wolf Biermann. Das wissen zum Beispiel auch nicht viele Leute. Das schreiben Sie jetzt ja ausführlich und zwar aus einem bestimmten Grund, weil Karl Wolf einer der ermordeten jungen Männer ist beim sogenannten Altonaer Blutsonntag, wo eben junge Kommunisten umgebracht wurden, hingerichtet wurden.
Ja, die wurden mit dem Handbeil in dem Gerichtsgebäude in der Nähe vom Altonaer Bahnhof, steht das ja bis heute, die wurden da geköpft. Und der letzte von den Vieren war ein junger Schuhmacher, der hieß Karl Wolf, Wolf mit Nachnamen, wohlgemerkt. Und dessen Bruder war dann auch auf der Flucht. Der Karl Wolf war eben enthauptet und das hat die Kommunisten 1933, das war gleich der erste Justizmord der Nazis, ohne ordentliches Gerichtsverfahren wurden die einfach geköpft, auf Wunsch von Adolf Hitler, hat meine Mutter den Bruder, der auf der Flucht war, versteckt und hat ihm mit romantischer Emphase versprochen, wenn mein Mann, mein Vater saß auch schon im Gefängnis, weil er die Hamburger Volkszeitung illegal gedruckt hat, wenn mein Mann wieder aus dem Gefängnis kommt, er war zu 2 Jahren verurteilt, und ich werde schwanger und es wird ein Sohn, dann nennen wir ihn nach deinem Bruder und machen uns einen neuen Karl Wolf. Und mit dieser Hypothek bin ich dann in die Welt geworfen worden. Und als ich 3, 4 Monate alt war, ich kann mich ganz genau daran erinnern, wie Sie sich wohl denken können, wurde mein lieber Vater wiederum verhaftet, weil er inzwischen Sabotage gemacht hatte im Hamburger Hafen gegen Waffenschiffe, mit denen Adolf Hitler den spanischen Putschgeneral Franco unterstützte im spanischen Bürgerkrieg. Und dann wurde mein Vater eben verurteilt wegen Hochverrats. Und dann wurde er nach 6 Jahren Knast in Bremen-Ostlepshausen saß er. Meine Mutter musste 3 oder 4 Mal, ich weiß nicht, zum sogenannten Sprecher. Halbe Stunde durfte sie ihn dann sehen im Jahr. Fuhr sie immer dahin. Und dann wurde mein Vater eben leider aus dem Gefängnis entlassen. 1943 im Februar. Und weil er nebenbei auch noch Jude war, was für den selber gar nicht so wichtig war, der glaubte an keinen jüdischen Gott und auch an keinen christlichen. Der war noch verrückter, der glaubte an die Menschen. Und da wurde er dann sozusagen seiner Familie hinterhergeschickt in den Tod nach Auschwitz. Seine Eltern und seine Geschwister und meine Cousins und Cousinen, die ganze große jüdische Familie, war schon 2 Jahre vorher von Hamburg aus mit der Eisenbahn nach Minsk, nach Weißrussland, Bielorussland, geschafft und dort sofort in die Grube geschossen natürlich. Und wenn man mit so einem Vater aufwächst, der nicht da ist, der aber, ich glaube, mehr da war, als wenn er da gewesen wäre.
Ihre Mutter hatte nicht nur die Idee, sozusagen ihren Vater lebendig zu halten, sie hat ja auch ein ums andere Husarenstück geschafft, nämlich zum Beispiel hat ihr Vater gesehen, wie sie laufen gelernt haben, während er im Gefängnis war. Ja. Mögen Sie das erzählen? Das ist immer eine sehr anrührende Geschichte.
Naja, ist ganz klar. Ich wohne doch nur in Hamburg und man kommt mindestens einmal im Monat mit dem Auto vorbei am Heiligen Geistfeld da, St. Pauli, und dann in Richtung zum CCH, zum Dammtorbahnhof. Und da ist ja das Untersuchungsgefängnis bis heute.
Am Holzenwall.
Ja, ja, klar. Und immer, wenn ich da vorbeifahre, denke ich daran, dass meine Mutter dann immer sagt, hier, an dieser Stelle, genau, guck mal, da bin ich jeden, weiß nicht was, Freitag oder so, immer wenn die Fenster putzen mussten, die Gefangenen, irgend so ein Tag. Und dann hing dein Vater an den Gitterstäben, hat er sich hochgezogen in der Zelle und hat einen Klimmzug nach oben gemacht und hat zugeguckt, wie sein Sohn unten, wie der dort laufen lernt. Dann, ich weiß nicht, das ging vielleicht 2 Monate so, und dann hat irgendeiner ihn denunziert, irgendeiner hat ihn verpfiffen Und dann kam er aus der Zelle raus in den Keller, wo er nicht so gut da alles sehen konnte. Ja, ja, wissen Sie, viele Leute, mit denen ich so rede, die wundern sich natürlich, warum hast du nun gerade in diesem Theaterstück den Drachentöter gegeben? Ich war ja in der DDR der kleine Drachentöter mit dem Holzschwert. Allerdings ein Holzschwert, auf das 6 Saiten gespannt waren. 6 Gitarrensaiten. Warum hast gerade du diese Rolle gespielt? Und wenn man meine Lebensgeschichte aus diesen Anfängen kennt, naja, dann ist es klar. Ich war schließlich dazu da, um irgendwo auf der Welt die Menschheit zu retten und eine gerechte, kommunistische Menschengesellschaft aufzubauen. Und diesen kleinen Gefallen wollte ich natürlich meiner Mutter auch tun. Und ich kam nie auf die Idee, auf die Schnapsidee, jemals im Leben ein Gedicht zu schreiben oder ein Lied zu komponieren oder zu singen. Das war so absolut außerhalb dessen, was in meinem Kopf gedacht werden konnte. Das musste ich auch gar nicht wegdrücken, weil das war gar nicht da. Ich wollte einfach nur alles richtig gut machen. Und als ich Abitur machte in Gadebusch dann, nach 2,5 Jahren DDR-Leben im Internat in dieser kleinen Stadt, worüber ich auch einiges schreibe, wusste ich natürlich nicht, was aus mir werden soll. Ich hatte überhaupt keine Idee oder wie mein Sohn jetzt heute sagt, kein Plan, sagen die jungen Leute. Aber meine Mutter, Emma, die wusste natürlich ganz genau, was ihr kleiner Wolf wird. Sie sah mit großem Kummer bei gelegentlichen Besuchen in der DDR, dass die Genossen, ihre Genossen, das irgendwie nicht so hinkriegen mit der Wirtschaft. Und so blöd war sie nicht. Sie war ja eine Arbeiterfrau und war keine Funktionärin der Partei. Das heißt, die lebte auch nicht davon, dass sie blöde ist. Die sah mit kaltem, klarem Blick, wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, dann kann man den ganzen Sozialismus in die Tonne treten. Das haut alles nicht hin. Du studierst Wirtschaft. Und da ich keine eigene Idee hatte, habe ich ohne Murren gerne Wirtschaftswissenschaften studiert. Aber das war nun wieder entscheidend für mein Leben. Denn durch einen Zufall der Bürokratie, die hätten mich ja genauso gut nach Leipzig auf die Uni schicken können oder sonst wohin, weiß ich nicht, geriet ich an die Humboldt-Universität nach Berlin, nach Ostberlin. Und studierte auch brav, wie ich sollte, Wirtschaft und war ein guter Student. Und dann kam ich aber in den Sog des Berliner Ensembles, des Brecht-Theaters, das ja damals nicht das berühmteste Theater Deutschlands war. Das muss ich Ihnen auf die Nase binden, weil Sie so schön jung sind und das selber nicht erlebt haben. Das Berliner Ensemble war damals wirklich das bedeutendste Theater der ganzen Welt. Das klingt wie Angeberei und es ist die Wahrheit. Und das hing nur an Brecht. Und das war auch so verrückt, denn der Brecht war der berühmteste Dramatiker dieser Zeit. Er war wie Shakespeare. Aber die Bonzen der Partei waren in einem interessanten Zwiespalt. Einerseits wollten sie sich schmücken mit dem berühmten Brecht, um den Westdeutschen zu zeigen, wir haben diesen Brecht und ihr nicht. Ging ja auch um Prestige, um Anerkennung. Und gleichzeitig fanden sie den Brecht dermaßen zum Kotzen, weil sie Angst vor ihm hatten. Sie dachten, der versaut uns die Jugend. Das ist ein dekadenter, bürgerlicher Idiot, der leider von den Musen geküsst wird, aber politisch ist er gefährlich. Und so waren sie in diesem Konflikt. Einerseits wollten sie ihn haben, andererseits wollten sie ihn nicht haben. Und so kam ich dann zum Berlin Ensemble, die Helene Weigel, die Frau von Brecht, die Intendantin, die berühmte Schauspielerin, die die Mutter Courage damals spielte, die hat den kleinen Biermann engagiert.
Ich muss einmal einhaken, bevor wir zu schnell über Dinge hinweggehen, die, ich glaube, eine wichtige Rolle spielen. Also, vieles ist natürlich bekannt aus Ihrem Leben, Herr Biermann, aber gerade in Ihrem Buch beschreiben Sie natürlich nochmal auch diese Wendepunkte sehr anrührend. Wir haben natürlich gehört jetzt, dass Ihr Vater eigentlich immer weg war und dann doch auf irgendeine Weise bei Ihnen war, weil Ihre Mutter ihn so lebendig gehalten hat. Sie haben ihn dann auch nochmal besucht im Gefängnis. Sie beschreiben
einmal,
das auch.
Ein einziges Mal, das ist eine verrückte Geschichte.
Als Sie ein kleiner Junge waren? Ein ganz
ja,
kleiner
ich war ein kleiner Junge, ich war 5 oder was.
Ja, gut.
Und die Gefangenen aus dem Knast in Bremen-Ostlebshausen waren abgestellt worden ins Moor nach Norden, in die Heide oder was, zum Torfstechen. Denn Adolf Hitler brauchte dringend Heizmaterial. Und das mussten die Häftlinge dort stechen. Und so besuchte meine Mutter an dem Besuchstermin, der ihr irgendwie zustand, turnusmäßig, mein Vater dort in diesem Barackenlager im Moor, wo die Torfstecher waren. Und durch komplizierte Umstände, die ich jetzt nicht stundenlang erzählen kann, gelang es ihr, den Posten dort zu bezirzen. Und er verlor die Nerven und benahm sich plötzlich wie ein Mensch und sagte, nehmen Sie das Kind ruhig mit rein. Und so sah ich meinen Vater ein einziges Mal in meinem Leben dort mit Wachen, schon etwas Kinderverstand natürlich. Und das ist ja eine groteske Szene, die ich auch in meinem Buch geschildert habe. Meine Mutter, die durften ja nur über private Dinge sprechen, nichts Politisches. Und dann erzählt sie, ja, unser Wölflein, der singt immer so schön morgens im Bett. Wenn ich zur Arbeit gegangen bin, singt er 1,5 Stunden, bis Tante Lotte ihn aus der Wohnung holt für den Tag. Und deswegen hat er im Hinterhof in Hammerbrook den Spitznamen der kleine Sänger. Was die Mutter so erzählt, ne? Und dann kommt dieser schreckliche Satz, sing doch deinem lieben Papa mal was vor, Wölflein. Und schon damals war ich in einem Zustand, wo man mich eher darum bitten musste, nicht zu singen. Bis heute. Und dann legte ich sofort, ohne lange Zögerei, los und sang meinem armen, armen Vater im Knast das Lied seiner Todfeinde vor, das ich aus dem Radio aufgeschnappt hatte. Der Volksempfänger in der Nazizeit, der hatte den Spitznamen die Goebbels-Schnauze. Und da krähte ich dann frisch fröhlich das Lied »Hörst du die Motoren brummen, ran an den Feind!« Hörst du die Motoren brummen ran an den Feind? Bomben, Bomben, Bomben auf England, bum, bum. Oh. Diese kleine Szene gehörte zu den Geschichten, die wie in jeder Familie immer mal wieder erzählt werden, wenn Leute zu Besuch sind. Und dann hatte ich immer einen kleinen, so ein Running Gag Streit mit meiner Mutter. Es war immer derselbe. Ich sagte jedes Mal, mein armer, armer Vater, jetzt kommt endlich mal einmal sein Kind in seinen Knast und was singt dieses Arschloch ihm vor? Das Lied seiner Feinde, Bomben auf England. Und meine Mutter ärgerte sich dann über mich und sagte, du bist dumm. Der hat sich gefreut. Wieso? Der hat sich gefreut, der war doch nicht blöd. Der wusste doch, dass du das in der Goebbels-Schnauze aufgeschnappt hast. Und er wusste auch, dass ich dir alle unsere kommunistischen Lieder immer beibringe. Und auch, dass du sie nicht singen darfst. Denn meine Mutter wollte mich nicht ins Unglück stürzen. Oder genauer gesagt, sich selbst ins Unglück stürzen. Also auf diese sehr komplizierte Weise begann meine Sängerlaufbahn. Wie finden Sie meinen ersten Auftritt?
Schön missverständlich in jedem Fall. Sie sind dann eben, weil Sie auch in Hamburg im Westen, obwohl hier geboren und als Familie auch hier beheimatet, sind Sie in den Osten gegangen, in die Nähe von Schwerin, aufs Internat, nach Gadebusch. Sie haben das ja vorhin schon angedeutet. Und ja, als jemand, der sozusagen die Bewegung machte, die eben eher ungewöhnlich war, also Richtung Osten. Später haben Sie vorhin schon erzählt, ein bisschen sind Sie nach Ost-Berlin gegangen. Später haben Sie dann ja auch Philosophie und Mathematik studiert. Aber vor allem sind Sie am Theater gelandet. Aber wann, können Sie das sagen, wann gab es einen Moment, wo Sie das Gefühl haben, ich muss hier jetzt mal den Mund aufmachen. Ich muss jetzt aber mal sagen, wie ich es wirklich finde. Weil, ja, das beschreiben Sie ja auch sehr schön, Sie eben der Kommunistensohn Wolf Biermann gewesen sind, der vielleicht dann auch wusste, was richtig ist oder wie man es wirklich richtig macht im Kommunismus. Sie hätten ja auch den Mund halten können.
Mein Lieber, diesen Moment gibt es überhaupt nicht in meinem Leben. Das ist wie Luft holen. Wenn Sie Luft holen, sagen Sie doch auch nicht zu sich, jetzt hole ich mal Luft. Das macht das vegetative Nervensystem automatisch. Und als ich 3, 4, 5 Tage im Osten war, in Gadebusch, da in dieser Schule, Heinrich Heine, Oberschule hieß sie übrigens, da waren die Mitglieder der jungen Gemeinde aufgefordert, aus der Kirche auszutreten, damit sie in der Schule bleiben dürfen. Ich war doch blöd, ich wusste noch nicht mal, dass es eine junge Gemeinde in der DDR gibt, also eine evangelische Jugendorganisation. Und schon gar nicht wusste ich, dass die Partei gerade beschlossen hatte, die zu liquidieren. Und dann geriet ich da in diese Szenerie, das habe ich beschrieben. Und das hat mir den ersten Schock versetzt. Und ich habe mich entsprechend verhalten. Da sitzt eben der Sohn von Emma Biermann und nicht irgendein Piesel. Und so ging das im Grunde immer weiter. Bloß damals, weil ich doch so jung und so neu war und keine Ahnung hatte, wusste ich hundertprozentig genau, das ist nicht die DDR. Das sind diese Idioten hier in dieser Versammlung, die dieses junge Mädchen dort beleidigen und bedrohen und unter Druck setzen, ja, die ich ja da verteidigt habe.
Und also, man muss das vielleicht kurz erzählen, ist es so, dass die junge Gemeinde einer nach dem anderen dieser Mitglieder quasi der jungen Gemeinde abschwört, um dann weiter auf der Schule bleiben zu können, und ein Mädchen
Steht auf und wird aufgerufen, steht auf, so eine kleine, dünne, blonde, und sagt mit ganz leiser Stimme in dieser riesigen Versammlung der ganzen Schule, alle Klassen, alle Lehrer, den Satz: Ich glaube an Gott. Mein lieber Freund, da entstand eine so brüllende Stille in diesem Saal. Und dann ging eine Hand hoch. Ich war es nicht. Es war nur meine Hand. Und so ging es dann immer weiter. Ich kam immer wieder auf allen Ebenen in Konflikt mit der Wirklichkeit, weil ich ja auch leider klüger wurde. Das bleibt ja nicht aus. Und so entwickelte sich das immer weiter. Dann kam ich dann als Liederdichter zu der Position: Ich bin der richtige Kommunist. Und ihr Schweine im Politbüro, die Parteibonzen, ihr seid die falschen Kommunisten.
Das schreibt ja auch, wenn ich das kurz vorgreifen darf, wir spulen ein bisschen vor, es lässt sich ja auch quasi gar nicht mal anstreben, dass wir in dieser kurzen Zeit, die wir haben, alles weiter besprechen. Ich spule ein bisschen vor.
Ja.
Um gleich auf das Wort zu kommen, was Sie gerade gesagt haben. Also, Sie gehen nach Ost-Berlin, Sie fangen an, als Regieassistent zu arbeiten bei Helene Weigel am Theater am Schiffbauer Damm. Sie studieren Philosophie und Mathematik. Mit Auszeichnung übrigens, ja, denkt man.
Stimmt nicht, nicht mit Auszeichnung, sondern nur mit einer Eins.
Mit einer Eins, gut, das bitte. Würde mir als
immer
Auszeichnung
schon reichen. Immer auf dem Teppich
bleiben. Ja, immer schön auf dem Teppich bleiben. Und Sie fangen an, eine Theatergruppe, ein Theaterstück, das dann nicht gespielt werden darf, also geraten irgendwie in diese Rolle, fallen irgendwie auf und fangen an, Verse zu machen, Lieder zu machen. Und das 11. Plenum, das Sie ausführlich beschreiben, auch als so ein Wendepunkt, wo...
Ja, das berüchtigte Kulturplenum,
ja.
Der Kahlschlacht genannt, wo nicht nur ich verboten wurde.
Das ist 1965
für Sie
gewesen.
Vielleicht als Medienmensch noch viel interessanter. Stellen Sie sich das mal vor. die Gesamtproduktion, Jahresproduktion der einzigen Filmfirma, die es in der DDR gab, DEFA hieß sie, wurde verboten von der Parteiführung, weil das alles politisch nicht richtig war, was die da gemacht hatten.
Ich möchte unser Gespräch unterbrechen durch eine Aufnahme, die Sie mir heute auch mitgebracht haben. Deswegen mache ich das auch sehr gerne. Von Ihrem bekannten, ja, fast berühmten Lied, kann man sagen, von der Ermutigung. Ja. Und zwar in einer Aufnahme mit Ihrer Frau zusammen und dem Zentralquintett Free Jazzern. Warte, was habe ich gesagt? Quintett?
Quint. Ah. Es waren vier Jungs.
Vier.
Das waren die Free Jazz Athleten der DDR, die einzigen Jazzer der DDR, die es schafften, in Amerika und in Frankreich, England bekannt zu werden, und waren meine Freunde natürlich in der damaligen Zeit, aber wir durften nicht zusammen spielen, denn ich war doch verboten. Und wenn die mit mir gespielt hätten, dann hätten sie sich einen neuen Beruf suchen müssen. Also jetzt haben wir endlich die Chance, zusammen zu spielen als alte Säcke. Und das Lied Ermutigung habe ich ja neulich vor einem Jahr oder was, war im Bundestag den Linken als Backpfeife vorgesungen. Das war eine sehr komische Szene. Und das war ja das Lieblingslied der Häftlinge in den Gefängnissen der DDR. Die haben das alleine für sich gesungen, als wenn sie ein Stück Seelenbrot kauen, damit sie durchhalten. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit und so weiter. Und dieses Lied haben wir jetzt verjatzt. Haben wir aufgenommen mit den Jatzern, und meine Frau Pamela hat auch mit mir zusammen gesungen, und jetzt höre ich mit meinen alten Männerohren. Ich höre mit meinen höre ich jetzt dieses Lied und freue mich, dass es so frisch daherkommt. Das müssen Sie unbedingt den Leuten, die hier zuhören, mal vors Ohr halten.
Das machen wir genau jetzt.
Lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen. Die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich.
Und brechen ab sogleich.
Das war die Ermutigung von Wolf Biermann, aufgeführt, gesungen, gespielt vom Zentralquartett, von Pamela Biermann und von Wolf Biermann natürlich. Die Ermutigung, wahrscheinlich das bekannteste Lied, Herr Biermann, das hat schon so ein bisschen ein Eigenleben entwickelt. Ich habe es selbst schon auf Kirchentagen gesungen, Sie haben es selbst im Bundestag gesungen.
Nach 25 Jahren. Das Lustigste, was ich mit diesem Lied erlebt habe, war in Göteborg. Dort gibt es doch den berühmten Göteborger Kammerchor, und die singen meine Lieder auf wunderbarste Weise. Und als ich mit denen mal in Göteborg natürlich in einer Kirche auftrat, als Konzertsaal sozusagen, passierte etwas unglaublich Schönes und Komisches. Da kam der oberste Kirchenfürst, oder wie nennt man das, der hat irgendeinen Titel in der Kirche.
Bischof,
sowas. Also auf jeden Fall, der Oberhirte kam zum kleinen Wolf und brachte mir das neueste Gesangsbuch der schwedischen Kirche für die Schafe. Und was steht in dem Gesangsbuch drin? Er schlägt mir natürlich die richtige Seite auf, deswegen hat er es mir ja gezeigt. Steht mein Lied Ermutigung. Auf Schwedisch ist es in Schweden übrigens sehr bekannt und heißt dort auf Schwedisch nicht Ermutigung, sondern Uppmuntran, Aufmunterung. Viele von den Schweden wiederum wissen überhaupt nicht, dass das ursprünglich ein deutsches Lied ist. Das ist doch prima, wenn sowas mit einem Lied passiert.
Wir haben gesprochen vor dem Musiktitel über das 11. Plenum, als beschlossen wurde, dass das, was der Wolf Biermann da dichtet und was er singt, womit sie aufgetreten sind, dass das nicht so richtig erwünscht ist mehr, weil sie, sie klar drücken sich aber kritisiert
sehr,
haben.
Sie drücken sich sehr vornehm aus, nicht so richtig erwünscht ist. Das war, um es deutlich zu sagen, total verboten. Und die Leute, die meine Lieder dann sangen und verbreiteten und sich gegenseitig mit Handabschriften gaben oder durch Tonbandkopien, die wurden jahrelang ins Gefängnis gesteckt. Der Preis war hoch. Eine finstere Zeit, wie Brecht es nennt.
Diese finstere Zeit hat ja den merkwürdigen Effekt gehabt, dass sie damit auch ein sehr bekannter Mann geworden sind. Obwohl sie gar nicht mehr auftreten durften und gar nichts veröffentlichen durften, wo sowohl keine Tonaufnahmen, also keine Konzerte, sie durften nicht keine Konzerte geben, sie haben keine Schallplatten gemacht, sagte man ja damals, und sie haben gar keine Lyrikbände veröffentlicht, das haben sie im Westen gemacht. Ich weiß, ich muss ein bisschen vorspulen, ihre Mutter hat ein Mikrofon aus Hamburg nach Ost-Berlin zu ihnen gebracht, in die Chausseestraße, und dann haben sie in ihrer Wohnung, wo sie dann immer aufgetreten sind vor vielen Nachbarn, Freunden, sehr berühmten Leuten auch, diese berühmte Aufnahme in der Chausseestraße gemacht, mit allen Straßengeräuschen, die da waren, und sind dann einfach im Westen ein, wie soll ich sagen, ein Schallplattenstar geworden, obwohl sie auch im Westen nicht auftreten konnten. Auch das hat eine, ich möchte sagen, es hat so eine typische Biermann-Groteske, oder?
Naja, weil ich da in kein Studio durfte, musste ich die Lieder zu Hause aufnehmen, so gut ich eben konnte, mit so halbprofessionellen Tonbandgeräten. Und ich gab meiner Mutter den Auftrag, mir ein gutes Mikrofon aus dem Westen zu besorgen und mir durch den Tränenpalast in der Friedrichstraße in den Osten zu schmuggeln.
Wo es ja inzwischen auch ausgestellt ist übrigens, das Mikrofon.
Ja, das habe ich jetzt vor 2-3 Wochen zum ersten Mal gesehen, weil ich da gerade zufällig war und meine Frau sagte, Mensch, da ist doch dieses Mikrofon, das müssen wir uns mal angucken. Haben wir auch gemacht. Jedenfalls, meine Mutter ging hier in die Spitaler Straße zu dem großen Kaufhaus Brinkmann. Kennen Sie das noch? Das ist inzwischen gestorben, dieses große Kaufhaus. Und dann passierte eine wirklich komische Szene. Da geht meine Mutter dahin in die richtige Abteilung, also nicht zu den Waschmaschinen, und sagt, guten Tag, ich bin die Mutter von Wolf Biermann. Ja, ich möchte für meinen Sohn ein Mikrofon kaufen. Ja, was dachten Sie denn so? Das Beste, natürlich, das Beste. Und dann hat er ihr das beste Mikrofon verkauft. Ein Sennheiser Kondensatormikrofon mit Kugelcharakteristik. Sie kennen, das ist so ein kleiner Stab eigentlich nur, der hängt an einem Stahlseil über dem Symphonieorchester bei Aufnahmen in der Philharmonie. Und das ist ein Mikrofon, das grauenhaft gut ist. Es nimmt den Husten einer Fliege auf, und zwar im gesamten Raum, egal ob es von vorne, hinten oder von der Seite, von oben oder von unten kommt. Ja, und dieses beste Mikrofon landete dann mir in meiner Bude in der Chausseestraße 131 und wir machten Aufnahmen damit und es war zum Kotzen, weil das beste Mikrofon nahm natürlich jede Straßenbahn, die um die Ecke fuhr da, Lastwagen, jeden Hund, der bellte, Kinder, die aus der Schule kamen, die Geräusche der Straße eben an einer großen Kreuzung, Wilhelm-Pieck-Straße, jetzt heißt sie Torstraße, Friedrichstraße, Chausseestraße, Hannoversche Straße, nahmen das alles auf und wir waren verzweifelt. Und das ist eine prima Geschichte, weil so ist es immer, auch in der Kunst. In der Nähe der Katastrophen, der Widrigkeiten, der Schwierigkeiten wachsen neue Erfindungen. Als klar war, dass wir diese verfluchten Geräusche nicht rauskriegen, rettete ich mich in die radikale Anerkennung dieser Tatsache und sagte, und jetzt machen wir mal das Fenster auf und nehmen sie alle mit rein, das ist meine Band, die spielen mit mir. Und das ist auch keine Masche, sondern ein Dokument meiner wirklichen Lebensumstände. Ich bin nämlich in diesem Land hier verboten und ich kann in kein Studio gehen. Und deswegen müssen wir die Lieder eben so aufnehmen. Und dann kommt die Platte raus mit diesen Straßengeräuschen. Und im Westen natürlich nur, im Osten natürlich nicht. Und die Studenten, die linksalternativen und linksalternaiven Studenten im Westen, waren begeistert und sagten, was für ein geiler Sound. Das ist der echte Osten. Diese Straßen, Mann, diese Last, herrlich.
Herr Biermann, Ihre Wohnung in der Chausseestraße, das hat ja fast schon was, also Chausseestraße 131, hat ja fast was, ja, etwas Legendäres, wenn man überlegt. Natürlich haben Sie da einfach mal gewohnt, so, aber Sie haben ein offenes Haus gehalten. Sie hatten ständig Besuch. Sie hatten Freunde der Kohlenträger um die Ecke. Es gibt auch ein Lied drüber. Sie hatten aber auch Joan Baez da. Sie hatten Udo Lindenberg und Allen Ginsberg bei sich in der Wohnung. Freunde natürlich, Vertraute, Menschen, die mit Ihnen befreundet waren und denen Sie Ihre Lieder vorgesungen haben. Sie sagen immer, Sie waren da gar nicht. Sie waren zwar verboten, aber nicht isoliert.
Nein, ich war der am wenigsten isolierte Mensch der DDR. Und das war, ohne alle Übertreibung, die dialektische Folge meines Verbots. Wenn man einen Mann verbietet, der schon berühmt genug ist, dann wirkt das Verbot wie eine Verstärkeranlage. Wenn man ihn rechtzeitig weghaut, bevor er bekannt ist, dann kräht kein Hahn danach und dann geht er kaputt. Aber wenn man die Zeit vertrödelt, ihn rechtzeitig kaputt zu machen, dann wird es kompliziert für die Herrschenden.
Ja, Sie schreiben das ja auch in einem Lied, ihr macht mich populär. Das
ja,
ist
ja, natürlich, ja,
das natürlich. War ein Schutzschild, war
Sie
das
haben
so?
Das genau gemacht, was Sie verhindern wollten, diese Idioten. Und das war mein großes, großes Glück. Und das ist übrigens auch wichtig für Sie, damit Sie verstehen können, warum mein Kölner Konzert, wo ich nach 11, 12 Jahren Schnauze halten, zum ersten Mal vor 8000 Menschen in dieser Radsporthalle in Köln auftrat. Wurde ja im Fernsehen 4,5 Stunden lang gezeigt. So lange habe ich da gesungen. Warum habe ich 4,5 Stunden gesungen? Weil ich keine Ahnung hatte. Ich hatte überhaupt keine Erfahrung, kein Maß für ein Konzert. Wenn die Leute geklatscht haben, habe ich eben wieder weitergesungen. Und da ich ja 12 Jahre verboten war und genügend Zeit hatte, schön viele Lieder zu schreiben, hätte ich auch noch 3 Stunden weiter singen können.
Herr Biermann, dann kommt das Jahr 76. Sie haben das schon erwähnt, das Konzert in Köln. Sie werden eingeladen, Sie stellen einen Reiseantrag, der wird bewilligt. Sie fahren, obwohl Sie Zweifel, Bedenken haben, sich beraten mit Freunden, ob das klug ist oder eine Finte womöglich, und geben dieses Konzert. Und dann stellen Sie auf einmal fest, hören, ich glaube, im Radio ist es, wo Sie es mitbekommen, so schreiben Sie das zumindest in Ihrem Buch.
Ja, so
der Biermann
war's.
Darf nicht mehr rein. Wolf Biermann ist hiermit offiziell nicht mehr Bürger der DDR.
Ja.
Und natürlich ist das ein Schock. Man kann das auch in den Archiven nachhören.
Nein, halt. Ich wusste schon, wie das sein kann. So dämlich und neu war ich nicht in der Welt. Wir wussten sehr wohl, dass diese Gefahr besteht. Mein Freund Robert Havemann, der Alte, in Ostberlin. Wir haben darüber nachgedacht. Und der Havemann sagte, natürlich musst du fahren, Mensch. Die lassen dich wieder rein. Das sage ich dir. Die können sich das gar nicht leisten. Die sind doch nicht blöde. Denn wenn sie dich nicht wieder reinlassen, dann wird es zu teuer für sie. Ja. Politisch. Und das wissen die doch. Und da kann man mal sehen, er hatte Recht und er hatte Unrecht. Sie ließen mich nicht wieder rein, aber es wurde in der Tat zu teuer für sie. Die Ausbürgerung von diesem jungen Mann mit der Gitarre damals war, wie die Historiker sagen, der Anfang vom Ende der DDR. Und da wir jetzt hier so schön reden können, muss ich hinzufügen, kein Staat bricht zusammen, weil ein junger Mann mit der Gitarre einen Fußtritt kriegt. Sondern der Anfang vom Ende der DDR war es deswegen, weil es zum allerersten Mal eine solche große Protestbewegung gab gegen die Ausbürgerung.
Wie haben Sie davon erfahren, dass es diesen Protest gab?
Na,
was haben Sie gedacht?
Wissen Sie das noch? In allen Medien wurde das natürlich im Westen genussvoll kolportiert, das ist doch klar, da war endlich mal was los in dieser Diktatur.
Und haben Sie gedacht, ja, das sind meine Freunde, die stehen zu mir? Oder was haben Sie gedacht?
Wissen Sie das? Wieso? Da musste ich gar nichts denken, das war ja klar wie Kloßbrühe. Nur, wenn wir uns hier so gegenüber sitzen, muss ich Ihnen doch etwas Genaueres noch sagen. Und ich hoffe, das steht auch in meinem Buch klar genug geschildert und sehr wichtig und interessant, nämlich die 13 berühmten Schriftsteller, die die Protestresolution verfasst haben, die sie eine Petition, also eine Bittschrift nannten, die haben teuer bezahlt für diese Frechheit, aber ganz anders als die Arbeiter und Studenten, die Schüler, die jungen Leute in der ganzen DDR, die sich dieser Protestresolution angeschlossen haben. Die sogenannten einfachen Leute, die kein Aas kennt, die wanderten ins Gefängnis, die verloren ihren Job. Ja, die haben teuer bezahlt. Aber die 13 berühmten Schriftsteller zahlten noch teurer, noch schlimmer. Sie kriegten noch mehr Privilegien als vorher. Sie kriegten einen permanenten Reisepass zum Überqueren der Grenze nach West-Berlin. Und wenn man in einem Land lebt, wo die normalen Leute an der Grenze abgeschossen werden wie die Hasen, wo man sich nicht frei bewegen darf ins Ausland und kriegt dieses Privileg. Wir nannten es giftig, Arierpass. Dann ist das, wenn man das richtig missversteht, im Grunde auch eine gefährliche Strafe. Warum? Weil man durch dieses Privileg natürlich von den normalen Menschen, mit denen man in so einem Land lebt, weggerissen wird, isoliert wird.
Sie schreiben das ja auch an vielen Stellen, eine Mischung aus Mut und Verzagtheit, einem, wo Leute, auch Schriftstellerkollegen beispielsweise, sich dann eben doch nicht trauen oder doch zurückziehen. Oder es gibt verschiedenste Beschreibungen verschiedenster Menschen.
Romanhaft kompliziert.
Ja, also
mein Freund Heiner Müller, der berühmte Dramatiker. Wir waren ja ein Herz und ein Sparkassenbuch nicht, aber wir waren ja wirklich enge Freunde. Und er hat natürlich diese Resolution gegen die Ausbürgerung unterschrieben, aber dann haben sie ihn an die Brust genommen und dann hat er unter dem Druck der Staatssicherheit seine Unterschrift zurückgenommen, weil der Stasi-Offizier, der ihn da unter Druck setzte, tagelang übrigens, nicht einmal, ihm hoch und heilig versprochen hat, mit großem Pionier-Ehrenwort sozusagen, dass kein Mensch was davon erfährt. Und dann bricht die DDR 13 Jahre später zusammen, ja, was sich ja keiner vorstellen konnte.
Aber Sie haben auch nichts geahnt damals. Na, Sie hätten was? Es doch... Nein.
Und dann kommt eben die traurige Wahrheit heraus, dass er eben schwach wurde, wie andere auch. Und als wir uns das erste Mal in Frankfurt auf der Buchmesse wieder sahen, da haben wir ungefähr 10 Minuten uns umarmt, mitten im Gewimmel der Buchmesse. Komisches Bild, zwei so ältere Männer, die da so stehen, als politisches Liebespaar und haben alles, was wir uns zu sagen haben, geschwiegen. Und er sagte nur einen interessanten Satz, den ich mir gemerkt habe. Wolf, es gibt auch ein Menschenrecht auf Feigheit. Und da hat er natürlich recht. Das leuchtet mir sofort ein. Ich bin nicht der Meinung und war übrigens auch nie der Meinung, dass alle Menschen, Schriftsteller, Künstler oder sogenannte normale Leute als wasserdichte Helden durch die Weltgeschichte sich durchkämpfen müssen. Der Mensch hat auch ein Recht auf Angst. Und bei der Angst, die ich natürlich auch immer hatte, bin ja kein Idiot, kann mir doch vorstellen, was mir blüht. Bei der Angst geht es immer nur, und das wird ewig so bleiben, nach meiner Meinung, um die eine kleine, entscheidende Frage: Wer hat wen? habe ich die Angst, weil ich ja eben kein Idiot bin, oder hat die Angst mich? Und wenn die Angst mich hat, dann wird's schlecht. Dann werde ich beherrscht, bestimmt, terrorisiert von der Angst und mache Dinge, die mir dann, wenn ich wieder zu mir komme, tief in der Seele leid tun und die mich beschädigen.
Herr Biermann, Sie haben das in dem Buch auch geschildert natürlich. 200 Menschen haben Sie bespitzelt, bewacht,
ja, beguckt. Das ist eine Übertreibung. Es waren mehr als 200 Leute, die von den Mitarbeitern der Stasi-Aktenbehörde, die der Gauck damals leitete und jetzt Roland Jahn, vorher meine Freundin Marianne Birtler, die haben, was weiß ich, schon vor ein paar Jahren mir mitgeteilt, wir haben 213 Spitzel der Staatssicherheit in den Akten hier, die über dich dies oder jenes das ist irreführend. Da sind auch Leute bei, die mir nur einmal oder zwei oder dreimal begegnet sind, richtig intensiv um mich ordentlich und systematisch gekümmert. Das waren höchstens 10 oder 20.
Denn das sind da ja 50.000 Akten dazu dabei rausgekommen.
Seiten,
haben Sie das gelesen alles?
Nie im Leben. Ich habe so viele Werke der Weltliteratur noch nicht gelesen. Mein Leben ist zu kurz. Ich kann diese Scheiße nicht lesen. Oder wie mein Freund Wallraff mir mal in Köln damals sagte, als ich neu im Westen war, Wolf, das musst du hier lernen im Westen. Man muss nicht durch jede Jauchegrube schwimmen, um zu wissen, was Scheiße ist. Aber ich habe natürlich in meinen Akten rumgelesen, habe auch allerhand interessante Dinge gefunden. Das Allerinteressanteste, was ich dort fand, war ein Maßnahmeplan, wörtlich im Jargon der Staatssicherheit, zur Zersetzung des Biermann. Und das fast chemische Wort Zersetzung war im Jargon der Staatssicherheit die Summe aller Maßnahmen, um einen Menschen kaputt zu kriegen. Und das waren ungefähr 20 Punkte. So fängt ganz harmlos an, zum Beispiel falsche medizinische Behandlung. Du gehst zu einem Arzt und der ist bei der Stasi und der gibt dir eben das, was dich noch kränker macht, auch nicht besonders nett. Es gab Auto manipulieren, damit er Unfälle baut, haben sie gemacht, haben meine Bremsen rausgebaut und ich fahre auf einen unbeschrankten Bahnübergang in Mecklenburg mit meinem Sohn Manuel hinten drin, 8 Jahre alt damals, und plötzlich gehen die Schranken runter, weil ein Zug kommt und ich latsche auf die Bremse und das Auto fährt einfach weiter. Also das ist auch nicht besonders angenehm. Ich hatte viel Glück, wie Sie sehen. Es waren noch raffiniertere Dinge. Lieder schreiben und Gedichte, die so idiotisch politisch sind, dass seine Fans sagen, jetzt ist er durchgedreht, da gehe ich nicht mehr mit. Das ist schon ein bisschen more sophisticated.
Muss man aber auch
können. Ja, das haben sie ja versucht. Das ist ja auch zum Teil zum Totlachen. Aber das Allerschlimmste, um es in Kürze jetzt zu sagen, war doch Zerstörung aller Freundschaften und noch schlimmer, Zerstörung aller Liebschaft, der Liebe. Die waren eben nicht dumm. Sie waren Verbrecher, aber dumm waren sie nicht, denn sie wussten im Grunde besser als ich, kleiner Dummkopf, dass jemand, der nicht ruht in der Liebe zu einem Menschen, sondern so ein kleiner Dummfick ist, der mit allen rummacht und keinen richtig liebt, der hat im Streit der Welt sehr schlechte Karten. Man kann die Kraft, sich gegen so übermächtige Verbrecher zu wehren, nach meiner Erfahrung nur kriegen aus der stabilen Liebe und Freundschaft zu sehr wenigen Menschen. Und wenn das kaputt geht, wenn das zerstört wird, romanhafte Anstrengungen haben sie in dieser Richtung gemacht, haben mir Stasi-Mädchen ins Bett gelegt, haben Freunde, Schriftstellerkollegen. Der Kunert schreibt Gedichte. Ich schätze ihn, ich halte ihn für einen der drei großen Dichter, die im Moment in Deutschland leben. Und sie sagen dem Kunert, der Biermann, durch irgendeinen Spitzel, einen Bekannten natürlich, ne? Also Der Biermann findet deine Gedichte dermaßen beschissen. Das waren natürlich so Tricks, mit denen sie versucht haben, die Leute, die eigentlich zusammengehören und Verbündete sein sollten in diesem Streit, auseinanderzukriegen.
Herr Biermann, ich muss leider, weil unsere Zeit auch beinahe schon abgelaufen ist, in der wir miteinander sprechen können, noch ein letztes Mal vorspulen. Sie haben dann im Westen sich auch nicht geschont und sich in manche Debatte geworfen und eingemischt. Sie haben nie den Mut, wie soll ich sagen, verloren, sich politisch zu äußern. Einmal beschreiben Sie das in Ihrem Buch auch. Hatte Sie jemand aufgefordert, etwas zu sagen, weil Sie ja so schön redlich sind und weil der Biermann immer was sagt? Ist es eigentlich anstrengend, Wolf Biermann zu sein?
Natürlich ist es anstrengend, aber noch anstrengender ist es, nicht Wolf Biermann zu sein.
Dankeschön, Herr Biermann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.